Es gibt Tage im Leben, an die wir uns auch Jahrzehnte später noch genau erinnern, wo wir waren, was wir gefühlt haben. Der 11. September 2001, der Tag der Terroranschläge auf New York und Washington, ist so ein Tag für viele Menschen, auch für mich. Ralf Borchardt begrüßt Sie zum Dossier Politik. Ich war vor 20 Jahren Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin. Wir saßen gerade in der Nachmittagskonferenz, sprachen über ganz andere Themen. Der Fernseher an der Wand zeigte den brennenden Nordturm des World Trade Center. Wir dachten noch, vielleicht ein Unfall in New York. Als ich aus dem Augenwinkel sah, wie das zweite Flugzeug in den Südturm krachte. Als wenig später die Türme einstürzten und klar wurde, das ist kein Unfall, das ist Terror, war auch in Berlin schlagartig alles anders. Das Reichstagsgebäude wurde abgesperrt, ein Gefühl der Unsicherheit packte uns alle. Und wir mussten über die ersten Reaktionen in Berlin berichten. Zwei Sätze sind mir sofort in Erinnerung. Heute sind wir alle Amerikaner, sagte SPD-Verteidigungsminister Peter Struck. Beginnt jetzt der dritte Weltkrieg? Fragte der CDU-Außenpolitiker Karl Lamers. Und US-Präsident George W. Bush erklärte wenig später, der Krieg gegen den Terror beginne in Afghanistan, werde aber nicht enden, bevor nicht jede Terrorgruppe weltweit gefunden, gestoppt und besiegt worden sei.
Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.
Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert.
Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteilt.
Es wäre jedoch ein Trugschluss zu glauben, Deutschland wäre nicht im Visier des internationalen Terrorismus. Die Anschläge des 11. September haben uns ahnen lassen, was sich mittlerweile bestätigt hat.
Sie haben diesen Krieg zwar von SPD und Grünen geerbt, aber viel zu wenig getan, ihn zu beenden. Der gescheiterte Afghanistan-Einsatz ist der schwärzeste Punkt in Ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft, meine Damen und Herren.
Nach George W. Bush waren das der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der frühere Verteidigungsminister Peter Struck, dann Kanzlerin Angela Merkel und zuletzt linken Fraktionschef Dietmar Bartsch, zusammengestellt von meiner Kollegin Luisa Joa. 20 Jahre nach 9-11, wie die Amerikaner sagen, stellen wir im Dossier Politik die Frage, ist der Krieg gegen den Terror in Afghanistan, im Irak und darüber hinaus gescheitert? Zwei Gäste begleiten uns mit ihrem ganz persönlichen Blick auf die Folgen des 11. September 2001 durch die kommende Stunde. Mitra Hashemi, sie stammt aus Afghanistan, lebt seit 10 Jahren in Deutschland und ist Präsidentin der Deutsch-Afghanischen Freundschaftsgesellschaft. Sie ist uns zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Hashemi. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Frau Hashemi, Sie sind Mitte 20. Damals waren Sie noch ein Kind. Erinnern Sie sich trotzdem an den 11. September 2001?
Ja, genau. Ich war damals noch 6 Jahre alt und wir saßen am Küchentisch, als Fernseher lief, im Dauerschleife angezeigt wurde, wie zwei Flugzeuge auf einem Gebäude treffen. Und ich kann mich genau erinnern, als mein Onkel gesagt hat, ab heute wird ein anderes Welt. Die Welt wird nicht die gleiche sein.
Sie haben, nachdem Ihre Eltern aus Afghanistan geflüchtet waren, im Iran gelebt, glaube ich, sind dann nach Deutschland gekommen. Wie war das, als Sie jetzt von hier aus vor wenigen Wochen das Chaos in der Schlussphase des Truppenabzugs am Flughafen von Kabul verfolgt haben, im Fernsehen, Radio, sozialen Medien? Da haben sich ja selbst verzweifelte Menschen an das Fahrwerk eines abhebenden US-Transportflugzeugs geklammert, bis sie in den Tod gestürzt sind. Was haben Sie da gedacht? Wie haben Sie das erlebt hier?
Zuerst kamen mir die Gedanken an meine eigene Flucht und wie wir das Land verlassen haben und nach Deutschland abgebrochen sind und wie verzweifelt ich mich damals gefühlt habe. Andererseits hatte ich einfach nur Wut und Trauer gefühlt für alle Menschen und alle beteiligten Länder, die zugelassen haben, dass das passiert ist. Andererseits habe ich auch Kommentare von meinen deutschen Freundinnen und Freunden gehört, wie idiotisch und dumm das von manchen Leuten ist. obwohl ich das gar nicht nachvollziehen kann. Wenn wir uns daran erinnern können, letztes Jahr hat man sich in Deutschland über Klopapier gestritten, obwohl es nicht so eine große Katastrophe war wie in Kabul.
Sie meinen Klopapier, Corona und jetzt eben die Verzweiflung, sich sogar an abhebende Flugzeuge zu klammern. Mitra Hashemi. Unser zweiter Gast im Dossier Politik ist Jeff Montrose. Er war als US-Soldat im Irak eingesetzt. Auch dort wurde ja der sogenannte Krieg gegen den Terror geführt. Heute lebt er in Deutschland, ist Lektor für Wirtschaftsenglisch und Lehrbeauftragter für US-Außen- und Sicherheitspolitik an der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Hallo, Herr Montrose.
Guten Tag, hallo.
Grüße, schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Sie sind mehr als 20 Jahre älter als Frau Hashemi. Wie erinnern Sie sich an 9/11, an den 11. September 2001?
Ich war damals Leutnant in der Fort Benning, Georgia, an der Infanterieschule. Und wir waren beim Manöver im Wald. Und die Ausbilder sind zu uns gekommen und hat gesagt, es gab einen Anschlag auf den World Trade Center und auch der Pentagon, Verteidigungsministerium. Aber wir waren noch eine Woche da beim Manöver. Und erst als wir zurück zum Barack kamen, dann habe ich am Fernseher gesehen, wie groß und das Maß war von diesem Anschlag. Und dann wusste ich als Infanterieoffizier, dass es wäre nur eine Frage der Zeit, bis ich, wenn irgendwas geschluckt wird.
Dass sie also wohin geschickt werden.
Ja, ich wusste, dass zum Krieg ein Reineinsatz in Afghanistan kommen wird. Das wusste ich. Aber ich habe gedacht, das wäre eher Spezialeinheiten oder Fallschirmjäger. Das ist dann in Irak an so ein Maß von einem Anmarsch. Und das habe ich nicht erwartet.
Sie sind mit 17 Jahren zur US-Armee gegangen. Sie sind Fallschirmjäger geworden. Sie waren 2004 und 2005 im Irak eingesetzt als stellvertretender Kompaniechef. Haben aber schließlich aus Gewissensgründen den Dienst quittiert in der US-Armee. Warum?
Ja, das ist nicht so leicht zu erklären. Das war am Anfang war richtig ein Bauchgefühl, das allmählich stärker wird, als ich dann in Irak war eingesetzt. Am Anfang gab es schon enorm Zweifel auf der Rechtmäßigkeit und auch der Begründung für den Krieg in Irak. Die Regierung damals hat versucht, das mit dem Krieg gegen den Terror in Verbindung zu setzen und auch vor allem mit diesen Massvernichtungswaffen. Und als ich dort war, der im Sommer 2004, dann ist es rausgekommen, dass es gab keine Waffen, jemals war keiner da. Und dann die Frage war dann, was machen wir hier? Und das war dann allmählich, die Begründung war Regimewechsel und so. Und auch das Konzept, das Idee von einer freien, demokratischen Regierung dort zu bauen. Und das habe ich nicht meine Aufgabe als Kampfsoldat, als Infanteriesoldat vorgestellt.
Sie beschreiben das alles in Ihrem vor kurzem erschienenen Buch »In der Wüste des Wahnsinns«. Der Untertitel dieses Buchs, das Sie auf Deutsch geschrieben haben, lautet »Was ich im Irakkrieg erlebt und endlich begriffen habe«. War das Leiden, das Sterben von Soldaten und Zivilisten, was Sie ja ganz direkt erlebt haben im Irak, war das am Ende aus heutiger Perspektive umsonst?
Das ist schwer zu schätzen, weil ich kenne keine Leute, die momentan in Irak leben. Ich würde denken, dass viele Orten das Leben, das würde ich sagen, ist vielleicht besser jetzt als unter dem Saddam-Regime. Aber die Kosten, was an Leid und Sterben in diesem Land das passiert ist, das kann ich nicht so leicht beantworten.
20 Jahre nach 9/11 ist der Krieg gegen den Terror gescheitert. Diese Frage diskutieren wir mit zwei Gästen, die uns ihren ganz eigenen Blick auf die vergangenen 20 Jahre schildern. Mit der Afghanin Mitra Hashemi und dem Amerikaner Jeff Montrose. In den USA stehen die Fragen, was der War on Terror gebracht hat, ob er verloren ist, dieser Krieg gegen den Terror, auch wer schuld ist am Abzugschaos in Afghanistan, an der schnellen erneuten Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban, zurzeit im Zentrum der politischen Debatte. Unser Washington-Korrespondent Sebastian Hesse erinnert daran, dass der Krieg gegen den Terror weit mehr umfasste als den Afghanistan-Einsatz.
Unter dem Eindruck des chaotischen Truppenabzugs aus Afghanistan ist fast in Vergessenheit geraten, dass Operation Enduring Freedom, die ursprüngliche Militärmission am Hindukusch, nur ein Startschuss sein sollte. Der Auftakt für ein wesentlich umfangreicheres und ambitionierteres Projekt, den Krieg gegen den internationalen Terrorismus, den Präsident George W. Bush unmittelbar nach den Terroranschlägen ausrief.
The defeat of terror requires an international coalition of unprecedented scope and cooperation.
Um den Terror zu besiegen, bedarf es einer internationalen Koalition beispiellosen Ausmaßes und beispielloser Zusammenarbeit.
No nation can be neutral in this conflict. Because no civilized nation can be secure in a world threatened by terror.
Keine Nation kann in diesem Konflikt neutral bleiben, so Bush, weil sich kein zivilisiertes Land sicher fühlen kann in einer vom Terror bedrohten Welt. 20 Jahre nach der Kriegserklärung lässt sich kaum mehr als eine Zwischenbilanz des War on Terror ziehen. Roja Rahmani, 1978 in Kabul geboren, hat als Diplomatin eine Karriere machen können, die ohne den Sturz der Taliban unmöglich gewesen wäre. Sie war die erste afghanische Botschafterin in den USA.
The war on terror is not over. Absolutely not. Because terror grows where extremism nurtures.
Der Krieg gegen den Terror ist nicht vorbei, absolut nicht. Terror entsteht, wo Extremismus gedeiht. Und Extremismus gedeiht, wo Menschen ihrer Freiheit beraubt werden und nicht zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Wo Hoffnungslosigkeit herrscht, gedeiht Extremismus.
Extremism and terrorism grow and nurture.
Entsprechend hält sie es für durchaus möglich, dass Afghanistan unter neuerlicher Taliban-Herrschaft wieder zur Brutstätte für Terror werden könnte. Auch Michael O'Hanlon, Politikwissenschaftler am Washingtoner Think Tank Brookings, mag keinen Schlussstrich unter das Jahrhundertprojekt ziehen.
We have not done well at Arab political reform. And therefore getting at the root causes.
Was uns nicht gelang, sind nachhaltige politische Reformen in der arabischen Welt, um so an die Wurzeln des Terrors zu kommen. Die Gewalt im islamischen Kulturkreis hat zugenommen, als Konsequenz aus dem Krieg gegen Terror. Was Stabilität angeht, hat sich die Lage in den 20 Jahren nicht verbessert. Im Gegenteil.
Is not improved relative to 20 years ago. It's probably worse.
Der Krieg gegen den Terror also ein strategischer Fehler mit durchweg bedauerlichen Folgen? Nein, sagt O'Hanlon, es sei auch Erfolgsgeschichte geschrieben worden.
If on September 12th, 2001, you had told George Bush and Dick Cheney,
wenn Sie am 12. September 2001 zu George Bush und Dick Cheney gesagt hätten, oder auch den Europäern, dass die Welt 20 Jahre lang verschont bleiben wird von größeren, spektakulären Terroranschlägen, dass die Zahl der Terroropfer in den USA und in Europa im dreistelligen Bereich bleiben wird, dann wäre das eine fantastische Nachricht gewesen.
Attack in 20 years, that would have been fantastic news.
O'Hanlon ist überzeugt davon, dass das entschlossene Vorgehen gegen islamistische Terrorgruppierungen 20 Jahre lang einen durchaus effektiven Schutz gegen weiteren Terror dargestellt hat. Immerhin seien diese drei Errungenschaften durch den War on Terror erzielt worden.
Reducing casualties to Westerners or, you know, reducing the
weniger westliche Terroropfer, weniger Anschläge in westlichen Staaten. Das Zerstören großer Teile der Kommandostruktur von Al-Qaida und IS und verhindern können, dass diese Terrorgruppen irgendwo auf der Welt Kalifate errichten, die von Bestand sind. Auf diesen drei Feldern ist es ziemlich gut gelaufen.
By those three criteria, we've done pretty well.
O'Hanlon warnt davor, sich auf diesen Erfolgen auszuruhen. Zwar seien die Führungsebene und die materielle Ausstattung von Al-Qaida dezimiert worden, aber noch immer gäbe es ausreichend Anhänger und Sympathisanten. Frage an die ehemalige afghanische Botschafterin Roja Rahmani: Wird Al-Qaida zurückkehren nach Afghanistan?
Once all international troops and presence is over in Afghanistan, would Al-Qaida seek refuge and breathing ground in Afghanistan? Very highly possible.
Das ist sehr wohl möglich, fürchtet Rahmani.
Sebastian Hesse berichtete aus Washington. Mitra Hashemi, Präsidentin der Deutsch-Afghanischen Freundschaftsgesellschaft, ist zu Gast im Dossier Politik. Was sagen Sie, Frau Hashemi, war der Afghanistan-Einsatz der USA und anderer NATO-Truppen, auch der Bundeswehr, war er umsonst? Oder sehen Sie auch Erfolge, die erreicht wurden, positive Aspekte für Afghanistan?
Ich sehe auch positive Aspekte, die dort passiert sind. Aber so rosa und schön, wie die mein Vorredner gesagt haben, würde ich das auch nicht bezeichnen. Man hat immer von Westen gesprochen und was Westen nicht passiert ist, aber nicht davon gesprochen, was ist in der Zeit in Afghanistan passiert. Wie viele Menschen sind gestorben? Wie viele Zivilisten? Wie viele Kinder? Allein in den letzten 20 Jahren waren mehr als 200.000 Soldaten in Afghanistan gefallen und geschweige von Zivilisten. Wenn Amerika da war, um die Menschen zu schützen, um Al-Qaida zu zerstören, Warum war Osama bin Laden in Pakistan zu finden? Keiner von den beteiligten Menschen war in Afghanistan. Die waren alle in Pakistan ausgebildet und von Saudi-Arabien unterstützt. Niemand spricht davor. Wenn Amerika wollte, dass man die Terrorgruppen nicht mehr unterstützt und dagegen geht, warum wurden 500 Gefangene in einer Verhandlung mit Taliban freigelassen? Aber man kann auch positive Aspekte sehen. Also in den letzten 20 Jahren sind auch Gutes in Afghanistan passiert. Durch die Demokratie und durch die Freiheit, die es ermöglicht hat, konnten sehr viele Menschen an sich bilden. Es wurden Schulen ausgebildet und Universitäten gebaut. Und die Frauen, die heute auf die Straße gehen und gegen Taliban demonstrieren, sind die Frauen, die während dieser 20 Jahren großgesorgen sind und aufgewachsen sind.
Jeff Montrose, Sie waren als US-Soldat im Irak, in der Region Samarra, nördlich von Bagdad. Mit welchem Konzept sind die USA damals im Irak einmarschiert? Gab es überhaupt eins? Wurde Ihnen etwas vermittelt, bevor Sie hingegangen sind?
Nein. Meine Aufgabe am Anfang war es, dort als Zugführer. So, das will man auf eine taktische Ebene beschreiben. Und wir haben jeden Tag Aufgabe bekommen, in der Stadt zu erledigen. Aber wozu dies zu einem strategischen Ziel herausgehen soll, wusste ich eigentlich nicht. Und das war, als dann die Angriffe anfangen gegen uns. Und wir haben dann Gefallene und mehrere Verwundete bekommen in diese ersten Wochen dort. Dann wirklich fängt dann wirklich viele zu fragen, okay, was machen wir hier eigentlich? So, wir haben diese Aufgabe, wir müssen mit dem Stadtrat treffen oder wir haben eine Aufgabe, um ein Gebiet in der Stadt zu fahren. Das war eher wie eine Aufgabe für Polizei als für Kampfsoldaten. Und dann die andere Aufgabe im Laufe der Einsatz war zivil-militärische Arbeit. So, zum Beispiel, wir haben viele Schüler erneut oder Gebäude gebaut und mit dem Stadtrat Kläranlage, Brücke, Straße und so weiter. Und diese Aufgaben sind sehr wichtig für die Gesellschaft, den Leuten dort zu helfen. Aber für mich als Infanterieoffizier, ich war nicht im geringsten ausgebildete Maß, um das zu machen. So, wir wollen eine neue Schule bauen. Okay, schon, ist toll, aber wie baut man eine Schule? Wo findet man einen Lehrer? Was für Qualifikationen hat ein Lehrer? Das ist nicht meine Aufgabe. Es war schon hart.
Saddam Hussein wurde gestürzt, das wurde erreicht, aber über Nacht sozusagen haben alle Anhänger Saddam Husseins Job und Einkommen verloren und durch die Radikalisierung vieler dieser Iraker kann man sagen, dass dadurch die nächste Terrorgruppe entstanden ist im Irak, der sogenannte Islamische Staat, der dann wiederum für die nachfolgenden Terroranschläge in Europa, Madrid 2004, London 2005, Paris 2015, Brüssel, Nizza, Berlin 2016 mitverantwortlich zeichnet. Der IS, lässt sich aus Ihrer Sicht heute diese direkte Linie ziehen? Die US-Invasion im Irak hat direkt neuen Terror erzeugt?
Indirekt schon, würde ich sagen. Am Anfang der große Frustration mit der Bevölkerung in Irak, wie ich das betrachtet habe, war erstens, gut 12 Jahre, das Volk in Irak hat sehr enorm gelitten unter diesen internationalen Sanktionen. Da hat dann die Regime verstärkt und die Leute dort, die haben sehr gelitten. Dann kamen die Amerikaner, wir haben den Regime gestürzt und dann kam Paul Bremer, der war ein Auftrag von dem Präsidenten, der hat eine Übergangsregierung geleitet.
Und Paul Bremer damals,
ja. Genau, ja. Und Paul Bremer hat dann zwei, meiner Meinung nach, enorm Fehler getreten. Der erste war ein sogenannte De-Bath-ification. So, das heißt, jeder, der Mitglied in dieser Bath-Partei war, durfte nicht in der neuen Regierung beteiligt werden. Und das heißt, mehr oder weniger jeder Mensch, der irgendwas in Irak damals haben wollte, so zum Beispiel, ich wollte ein Geschäft öffnen, das muss genehmigt werden von der Bath-Partei. Und man muss dann Mitglied in der Partei sein. So, jeder Geschäftsführer, jeder Mensch war. Wenn jeder, der Qualifikation hat, in diese neue Regierung zu leiten, zum Beispiel ein Schuldirektor, der war ehemaliger BAT-Mitglied, musste sein. Er durfte nicht in die neue Regierung arbeiten. Das war enorm Frustration. Der zweite große Fehler war, dann hat dann auf einen Schlag die irakische Armee aufgelöst. Ich kann das nachvollziehen mit der Republican Garde, die waren schon unterstützend von Saddams Regime, aber die Mehrheit der Soldaten, die waren Soldaten. Und die waren auf einmal weg von Arbeit. Und keinen Anspruch mehr auf Pension, wie ich das verstanden habe. Und sie wussten natürlich, wo die ganze Waffen und Munition und Sprengstoff gelagert war. Und dann sie sind da. Und nichts ist passiert für ein halbes Jahr, denn 9 Monaten, da ist nichts passiert. Man darf nicht arbeiten, weil er ist ehemaliger Baath-Mitglied. So natürlich, es gab diese Resentment. Wir haben gesehen, dass in der 2004, im Sommer 2004, ist dann die Aufstand explodiert. Und es war Anfang an von dieser Gruppe Leute, die komplett frustriert wurde. Und dann im Laufe der nächsten Jahre, dann kommt die allmählich Einfluss von außen, Al-Qaida und verschiedene Gruppen. Und das war meiner Meinung nach, oder meine Verständnis war eher, die ehemalige Baath-Mitglieder waren von dem islamischen Glauben, die waren eher Sunniten. Denn sie haben sich versucht, Unterstützung durch Al-Qaida, weil sie war dann in der Minderheit. Mhm. Und dann das hat man in 2006, 2007, als dann Irak, das war wirklich ein Bürgerkrieg in Bagdad, ist aufgebrochen. Und dann von diesem Schritt, dann kommt dann der allmähliche Richtung zum ISAS, weil sie haben den ausgeflogen, sie haben den sozusagen Schutz da in Syrien bekommen. Und man kann sehen, dass bei diesen 2014, der Einmarsch von der ISAS in Irak, viele, nicht alle, aber viele, die Kommandeuren oder die früheren Figuren von der ISAS waren ehemalige Baath und Republican Guard Offiziere.
Mitglieder der Baath-Partei, ja, und der republikanischen, ja, Garden, ja, die dann in IS-Reihen gekämpft,
ja,
haben.
Ja, die haben das sozusagen das geführt. Und sie wollen dann wieder in Irak Kalifat oder eine Art von Baath-Partei irgendwas da führen. Aber man kann das direkt in Linie folgen, ja.
Unter dem Strich, Sie haben es vorhin beschrieben, die Begründung für den Irak-Einmarsch, Massenvernichtungswaffen bei Saddam Hussein, es war, man muss es so deutlich sagen, eine Lüge im Nachhinein. Sie hatten kein Konzept zum Einmarsch, um es drastisch zu formulieren, die Amerikaner, auch das haben sie geschildert. Es sind Tausende gestorben, Leid unter US-Soldaten, Zivilisten auf irakischer Seite. Also unter dem Strich Ihr Fazit, der Irak-Einsatz, ein Riesenfehler. Es ist heute die Lage noch schlimmer geworden.
In Irak.
Ja.
Das kann ich nicht schätzen, weil wir haben vorher erwähnt, habe ich keinen Kontakt mit Leuten aus Irak, wie das ist. Ich kann sagen, wirklich, dass dieser Einmarsch in Irak ist meine Schätzung der allergrößte außenpolitische Debakel und Schwierigkeiten für die Amerikaner. Die hätten das nicht einfach machen können. Und der hat schon einen Plan für den Sturz von Saddam, von der operativ-militärischen Seite. Man kann sehen, dass dieses Regime wurde innerhalb 3 Wochen
besiegt.
Gestürzt. Aber was danach kam, da war gar kein Plan. Und das habe ich dann selber erlebt, als ich dort war. Dieses Konzept, diese Idee von Demokratie und eine freie Gesellschaft, diese politische Reform, das sollte in diesem Land stattfinden. Für uns als Soldaten da waren weniger bis keine Konzepte, Ideen von politischer Reform, wie man das durchsetzen konnte. Wir waren Infanteriesoldaten.
Ja. Mitra Hashemi, es ist immer schwierig, zwei Länder zu vergleichen, aber in Afghanistan sind jetzt die Taliban wieder an der Macht, wie schon vor den Anschlägen 2001. Sie selbst engagieren sich in Deutschland als Präsidentin der Deutsch-Afghanischen Freundschaftsgesellschaft, haben aber gleichzeitig weiter viel Kontakt mit den Menschen in Afghanistan, Freunde, Familie noch dort. Warum kann eine Militärintervention dieser Art nicht gelingen? Weil die Mentalität der Menschen einfach eine ganz andere ist? Weil Amerikaner und auch deutsche Bundeswehrsoldaten einfach nicht verstanden haben, wie dieses Land funktioniert?
Genau. Ich denke, der Einsatz war von Anfang an ein Fehler. Und es hat schon mit einem Fehler angefangen, haben dort nach Osama bin Laden zu suchen. Und dann ist weitergegangen mit dieser Planlosigkeit, die in Irak passiert ist. Das ist auch genau in Afghanistan passiert. Man hat nicht verstanden, wie das Land aufgebaut ist, was für eine Bildungsstadt die Gesellschaft hat und was sie schon erlebt haben. Afghanen haben kein nationales Gefühl, das sich als Afghaner bezeichnen, sondern sie identifizieren sich selbst mehr mit ihren Volkszugehörigkeitsgruppen. Das heißt, das sind Tadschiks, Pashtun, Hazare und unterschiedliche kleinere Gruppen und Religionszugehörigkeit. Und das wurde überhaupt nicht beachtet. Zudem ist Afghanistan ein sehr islamisches Land. Die Gesetze des Islam sind heilig und werden über alles beachtet. Man kann nicht dorthin gehen und eine Demokratie innerhalb von 2 Tagen aufbauen. Diese Diversität wurde überhaupt nicht beachtet. Und das hat auch zu diesen Folgen geführt, was wir heute sehen. Amerika hat von Anfang gesagt, sie wollen den Drogenhandel stoppen. Aber wenn man genau zuguckt, ist es im Laufe der 20 Jahre versehentfacht worden. Das heißt, da sind sie auch gescheitert.
Fürchten Sie, Frau Hashemi, fürchten in Afghanistan viele Menschen, dass das Land jetzt wieder zur Brutstätte für neuen Terror werden könnte?
Davor muss man keine Angst haben, das ist schon jetzt passiert. Die ersten Anschläge in Kabuler Flughafen vor ein paar Tagen war ja von IS. Und dazu sind auch jetzt die pakistanischen Soldaten in Afghanistan, was auch wieder zu Problemen führen wird. Und das ist keine Zukunftsvision, das ist, was jetzt tatsächlich passiert. Und außerdem haben die Amerikaner leider Gottes haben wieder vergessen, ihre Kampfflugzeuge und Militärausrüstungen mitzunehmen, was der gleiche Fehler ist, was in Irak passiert ist.
Wie ist die aktuelle Lage einzuschätzen in Afghanistan, nachdem die letzten US-Soldaten Kabul verlassen, die Taliban die Macht erneut übernommen haben und jetzt auch eine Übergangsregierung gebildet haben? Mein Kollege Gabor Hallas fasst die Situation zusammen.
We're just going to bring you these live and exclusive pictures here. Taliban fighters inside the presidential palace.
Breaking News am 15. August. Der Fernsehsender Al Jazeera zeigt Taliban-Kämpfer im Präsidentenpalast von Kabul. Die Waffen locker umgeschnallt, telefonieren und filmen sie. Der Hausherr Ashraf Ghani ist geflohen und meldet sich aus dem Exil.
Wäre ich geblieben als afghanischer Präsident, wäre ich vor den Augen der Menschen gehängt worden.
Gegangen, um ein Blutbad zu verhindern, sagt Ghani. Viele im Land empfinden das aber eher als Flucht. Kabul fällt kampflos an die Taliban wie fast das gesamte Land. Bei den Menschen breitet sich Panik aus. Menschenrechtler, Journalistinnen, Ortskräfte. Wer kann, versucht das Land zu verlassen, doch am Flughafen herrscht Chaos. Es ist lebensgefährlich.
Alle meine Freunde sind völlig fertig, erzählt sie über WhatsApp. Jedes Mal, wenn wir einen Videocall machen, dann sehe ich, dass sie weinen. Ich habe seit Tagen kein einziges normales Gespräch mehr mit meinen Freunden führen können. Ich kann verstehen, dass sie weinen. Ich tue das auch die ganze Zeit.
Es bleiben nur wenige Tage, um Tausende auszufliegen. Noch kontrollieren die US-Amerikaner den Flughafen. Doch am Ende reicht die Zeit nicht, um allen zu helfen. Die Geheimdienste warnen vor Anschlägen. Schließlich eine Bombe am Tor des Flughafens, dort, wo sich die Menschen drängeln. Es gibt Dutzende Tote, darunter 13 US-Soldaten. Die Bilder sind schrecklich. Leichen liegen in einem Abwasserkanal, alles ist voller Blut. Der afghanische Ableger des sogenannten Islamischen Staates bekennt sich und US-Präsident Biden schwört Rache.
We will not forgive. We will not forget.
Plötzlich kooperieren die USA mit den Taliban, um den Flughafen zu sichern. Die neuen Machthaber versprechen viel, sagen, sie hätten sich geändert. Zum ersten Mal erscheint Sprecher Sabihullah Mujahid vor den Kameras.
Schon bald werden die Behörden und Ministerien wieder öffnen. Alle Beamten und auch die Beamtinnen können wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Sie werden im Namen des islamischen Rechts ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Wir wollen auch, dass Frauen arbeiten, bei der Polizei, im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen. Wir brauchen die Frauen dort, denn sie sind Teil unserer Gesellschaft.
Im afghanischen Fernsehen befragt eine Frau einen Vertreter der Taliban. Das gab es noch nie, doch mittlerweile ist auch sie aus dem Land geflohen. Es sind vor allem die Frauen, die um ihre Freiheit fürchten, Angst haben, dass die Luft dünner wird, jeden Tag ein bisschen mehr. In Kabul trauen sie sich noch auf die Straßen, auch wenn es lebensgefährlich ist. Im Panjshir-Tal nordöstlich von Kabul hält sich lange der Widerstand. Der ehemalige Vizepräsident hat sich dorthin zurückgezogen, gemeinsam mit dem Sohn des Nationalhelden Massoud führt er den Kampf. Doch dann erklären die Taliban auch das Panjshir-Tal für erobert. Überprüfen lässt sich das nicht. Kurz darauf wieder eine Pressekonferenz der Taliban. Sprecher Mujahid verkündet eine Übergangsregierung.
Danken wir Gott, dass unser Land seine Freiheit zurückerlangt hat. Unser Land braucht jetzt vielfache Bemühungen, um die Wirtschaft zu stärken und den Menschen ihre Rechte zu gewährleisten. Deswegen stellt das Islamische Emirat jetzt ein Übergangskabinett vor, um wichtige Aufgaben sofort angehen zu können.
Eine Übergangsregierung, die den Top-Terroristen Haqqani zum Innenminister macht und in der keine einzige Frau sitzt. Das sind die neuen Realitäten in Afghanistan.
Ein Korrespondentenbeitrag von Gabor Hallas. Gast im Dossier Politik ist Mitra Hashemi, Präsidentin der Deutsch-Afghanischen Freundschaftsgesellschaft. Frau Hashemi, wie beurteilen Sie diese neue Regierung? Jagen Ihnen da manche Namen Angst ein? Ist das überhaupt eine Regierung zu nennen?
Meiner Meinung nach nicht. Das ist keine inklusive Regierung. Das sind ausnahmslos Männer, ausnahmslos alle Pashtunen. Und das sind alle Sheikhs Mullah. Das heißt, das sind alle religiösen Führer. Außer der Wirtschaftsminister, der ist, wie soll man auf Deutsch sagen, jemand, der den Koran auswendig kennen kann. Das heißt, ausnahmslos, die sind alle Sheikhs und Mullahs. Und dazu ist es noch wichtig zu sagen, der Regierungschef heißt Amir al-Mu'minin, was auf Deutsch übersetzt bedeutet, Repräsentant der Muslimen und Gläubigen. Das heißt, gegen einen Präsident kann man demonstrieren und sagen, das Blut, der macht nichts Gutes, aber gegen einen Repräsentant Gottes kann niemand demonstrieren. Du wirst gleich als ungläubig betitelt und ermordet. Da muss auch niemand das rechtfertigen. Deswegen denke ich nicht, dass es eine Regierung ist.
Sie haben vorhin auch beschrieben, dass es auch Erfolge, teilweise positive Fortschritte in Afghanistan gab in den vergangenen 20 Jahren. Sie engagieren sich jetzt als Afghanin in Deutschland, vor allem für die Rechte geflüchteter, afghanischer Frauen und auch Jugendlicher. Was bleiben überhaupt für Chancen für Rechte von Frauen in Afghanistan selbst? Die Taliban geben sich ja gemäßigt oder jedenfalls in manchen Aussagen, aber bleibt da irgendetwas übrig jetzt?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass wenn die Taliban so weitergehen und eine Regierung bilden, dass da irgendwelche Frauenrechte oder Menschenrechte beachtet werden. Sie haben schon jetzt angefangen, Steinigungen zu führen in Herat. In meiner Heimatstadt wurden gestern 2 Frauen gesteinigt. Die Frauen wurden gebeten, nicht mehr zu studieren. Sie sollen bis zur Grundschule lernen und danach zu Hause bleiben. Diejenigen, die schon jetzt in der Universitäten sind, sollen weitermachen. Aber nur von Frauen sollen sie unterrichtet werden. Und wenn es nicht möglich ist, soll es ein sehr altes Mann sein und ein sehr alter Dozent sein. Und Frauen, Männer werden jetzt getrennt unterrichtet. Das ist schon jetzt der Anfang. Und ich denke, das machen sie auch jetzt nur, weil der Blick der internationalen Mächte auch Afghanistan ist. Wenn es in ein paar Monaten oder in nächstes Jahr, wo man mit einem anderen Problem abgelenkt ist, wird das auch wegfallen. Aber meine Hoffnung ist Bildung. Ich bin immer noch ein der größten Fan und größten Fanatiker von Bildung. Die Frauen, die jetzt in Kabul und Herat und andere Städten demonstrieren, sind die Frauen, die ihre Rechte kennen. Nur wenn jemand sein Recht kennt, kann man auch dafür aufstehen und kämpfen. Deswegen muss man die Frauen bilden und die Gesellschaft weiterzubringen. Und deswegen engagiere ich mich auch für geflüchtete Frauen, die in Deutschland sind.
Unser zweiter Studiogast im Dossier Politik ist Jeff Montrose. Er hat im Irak als US-Soldat gedient, hat dann aus Gewissensgründen die US-Armee verlassen, beschreibt das alles in seinem Buch »In der Wüste des Wahnsinns«, gerade neu erschienen. Jeff Montrose, was Sie jetzt in Afghanistan aktuell beobachten, was Mitra Hashemi eben beschrieben hat, inwieweit ist das vergleichbar mit Ihren Irak-Erlebnissen, den Erfahrungen der US-Truppen dort? Wenn man jetzt mal Zahlen nimmt, im Irak sind fast 5000 US-Soldaten ums Leben gekommen, in Afghanistan etwas mehr als 3600. Die Zahl der getöteten irakischen und afghanischen Sicherheitskräfte und Zivilisten liegt deutlich höher, das sind Zehntausende in beiden Ländern. All dieses Sterben, wie können das US-Präsidenten eigentlich allgemein rechtfertigen im eigenen Land in den USA?
Ja, er hat versucht, das zu tun. Und ich glaube, wir haben erwartet, dass die amerikanischen Streitkräfte in Irak würde etwa wie in Frankreich im Zweiten Weltkrieg oder hier in Deutschland, sie werden begrüßt als Befreier. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich glaube, sie haben das total unterschätzt.
Aber dennoch gibt es ja eine Akzeptanz nach wie vor der US-Armee und ihrer Einsätze in den USA. Irgendeinen Mechanismus muss es doch geben, dass die trotzdem als sinnvoll weitgehend dargestellt wurden, diese Einsätze im War on Terror in Irak, in Afghanistan.
Ja, stimmt. Ein einfacher Soldat, der auf der Straße zum Beispiel in Bagdad 2006, 2007 stand, oder sie, heutzutage auch. Und Frauen sind auch eingesetzt. Diese Soldaten, sie brauchen einen Grund, eine Motivation, da zu dienen. Und so man sagt, okay, es handelt sich um Freiheit oder es handelt sich um Krieg gegen den Terror. Die sind sehr abstrakt Konzepte, dass jeder sagt, okay, das ist, was ich, irgendwas ich unterstützen will. Aber was man findet denn in Irak, zum Beispiel auf meiner Erfahrung, man ist in einer Situation, das ist enorm gefährlich. Man ist ein Ziel jeden Tag von einem Angriff. Jeden Tag sind Soldaten verwundet worden oder gefallen. Und ich finde mich, Soldatinnen befinden sich in einer Situation, wo sie verstehen die Sprache nicht. Niemand spricht denn die Sprache dort. Die Geschichte versteht man auch nicht. Die Glauben ist auch für die meisten Soldaten etwas sehr Fremdes. Und auch die Kultur. Ich will das oftmals beschreiben oder vergleichen, wenn man einen irakischen Soldat Anfang der 70er aus Irak und dann in Nordirland, in Belfast, die Aufgabe hat, dann irgendeine Sicherheit gewahr zu leisten, der versteht die Sprache nicht, versteht nicht den Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten. Die sind alle Christen, und auch in Irland und Großbritannien. Da sind alle irgendwie auf diese Insel. Und es ist schon die umfassende Komplexität von der Kultur und der Glauben, der Sprache, der Geschichte, alle diese Diversität. Die meisten Soldaten sind komplett, total überfordert mit dieser Aufgabe. Und dazu kommt dann die Aufgabe, Sicherheit in dem Land gewahr zu leisten und auch dann zivil-militärische Arbeit.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie über Ihre Erfahrungen im Irakkrieg geschrieben haben, in der Wüste des Wahnsinns, sinngemäß, irgendwann stumpft man ab als Soldat.
Oh ja.
Sie beschreiben aber auch, wie Sie dieses Abstumpfen gegenüber Terror, Tod und Leid selbst schockiert hat, als Sie es reflektiert haben. Stumpfen auch ganze Gesellschaften ab, in den USA zum Beispiel, die sich daran gewöhnen, dass solche Kriege stattfinden, dass auch im eigenen Land aufgerüstet wird, was Sicherheit angeht?
Ich würde sagen, von Seite der Amerikaner, die große Gesellschaft, genau wie hier in Deutschland, sie war nie mit diesem Krieg in Irak oder Afghanistan oder jetzt in Mali oder irgendwo, sie sind nie direkt konfrontiert. Es gibt keine Wehrpflicht. Die Regierung hat niemand befordert, sagt, jetzt ist ein Krieg in Irak, melden Sie sich jetzt bei der US Army. In Irak oder ich glaube auch in Afghanistan, das ist was ganz anderes. Und ich kann mir die Groll, der Hass, der Wut, der Feindseligkeit, die Bevölkerung dort, nicht nur gegenüber den amerikanischen Soldaten, auch gegenüber den eigenen Nachbarn, wenn man zum Beispiel ein Tochter, ein Sohn verliert. Es gibt einen Anschlag oder es gibt einen Feuergefecht mit den Amerikanern und sie schießen nebenan und sie treffen jemanden. Nicht gezielt, aber jemand ist gestorben, ein Kind. Und wenn das zu mir passiert wäre, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann Versorgung auch suchen würde mit diesen Soldaten.
Sie leben jetzt in Deutschland seit langem. Wie nehmen Sie das im Vergleich wahr? Hat der 11. September 2001 mit all seinen Folgen, hier Bundeswehreinsatz in Afghanistan zum Beispiel, Sicherheitsdebatten um innere Sicherheit auch hierzulande, hat das auch die Deutschen nachhaltig verändert? Sichtweisen, Lebensweisen aus Ihrer Perspektive, einer US-Amerikaner, der in Deutschland lebt?
Mit dem Bundeswehr in Afghanistan.
Zum Beispiel.
Ja, ich betrachte jetzt als Amerikaner, ein Veteran hat ein ganz anderes Verhältnis mit der Gesellschaft in Amerika. Sie sind wirklich gehirnlos gelobt in Amerika. Sie haben meine Freiheit verteidigt und so weiter. Und das ist eine, genauso wie hier in Deutschland, aber es ist anders. In Deutschland, der Veteran ist mehr oder weniger ignoriert. Aber beide Gesellschaften versuchen sich von den Veteranen zu distanzieren. Sie kommen zurück nach Hause, sie sind fast alle traumatisiert. Meistens sind auch verwundet worden, körperlich verwundet. Und das ist etwas, das der Veteran, wenn er etwas erlebt, das ist lebenlang begleitet. Und das ist schwierig, wenn ich sage, okay, wenn habe ich eine Verpflichtung gegenüber einem Veteran, dass wir als demokratische Gesellschaft haben in dieses Land geschickt, er oder sie kommt nach Hause gebrochen und braucht Hilfe, das ist schon eine Belastung auf die meisten Leute. Das ist schon schwierig, glaube ich, komplett zu nachvollziehen. Bezüglich der Bundeswehr, glaube ich, das ändert sich allmählich jetzt in Deutschland, vor allem bei dem Abzug, bevor der ganze Chaos und Debakel, der jetzt in Kabul stattgefunden hat, die letzten Soldaten zurückgekommen und niemand hat sich empfangen. Und er war ein großer Aufschrei von nicht nur von den Soldaten, auch von den Medien. Er sagt, das geht nicht in Ordnung. Wir können nicht unsere Veteranen und unsere Soldaten umgehen so.
In der aktuellen Diskussion um den Truppenabzug aus Afghanistan stehen nicht nur die Ortskräfte, die den ausländischen Truppen, auch der Bundeswehr, geholfen haben, im Mittelpunkt. Es geht auch um große neue Flüchtlingsbewegungen, vor allem in Richtung Nachbarländer, aber auch möglicherweise wieder in Richtung Europa. Unsere Korrespondentin in Genf, Katrin Hondl, hat beim UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR nachgefragt, was das Ende des Afghanistan-Einsatzes für Flüchtlinge bedeutet.
Baba Balak ist einer der dienstältesten Sprecher des UNHCR. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen am Hauptsitz in Genf und überall auf der Welt, wo geflüchtete Menschen Schutz und Unterstützung brauchen. Gerade ist er in Pakistan, nahe der afghanischen Grenze. Im Videointerview berichtet er von der immensen Not der Afghaninnen und Afghanen. Besonders geht es ihm um die rund 4 Millionen, die gerade innerhalb des Landes auf der Flucht vor Terror und Gewalt sind. Stellen Sie sich vor, sagt er, Sie sind einer dieser 4 Millionen Vertriebenen, die in Afghanistan geblieben sind. Dann wollen Sie, dass Sie in Ihrer Heimat Ihr Leben leben können. Niemand möchte ein Flüchtling werden. Und es ist bemerkenswert, was in Ländern geschieht, die weit entfernt sind von dieser Region. Jedes Mal, wenn ein Konflikt eskaliert und Menschen zur Flucht gezwungen sind, beginnt dort in der Ferne der Blick ins eigene Land, statt dass versucht wird, den Menschen zu helfen. Der UNHCR-Sprecher spielt an auf die Abwehrhaltung, die viele in Europa seit Beginn der aktuellen Afghanistan-Krise eingenommen haben. Politiker, die sagen, 2015 dürfe sich nicht wiederholen und meinen, dass bloß nicht noch einmal so große Gruppen von Flüchtlingen nach Europa drängen dürften. 2015 und 16 sei er an vielen Grenzen im Einsatz gewesen, erzählt Balog. Griechenland, Serbien, Ungarn, Kroatien, Slowenien, Österreich. Überall, wo verzweifelte Menschen in der Falle saßen und auf den guten Willen von Behörden und Menschen angewiesen waren, wenn die schutzbedürftigen Menschen benutzt werden, sei es für die innenpolitische Rhetorik mancher Machthaber oder für politische Machtspiele in einer Region, dann bringt das am Ende immer nur großes menschliches Leid zu einem enorm hohen Preis. It brings a lot of human misery at a huge cost. Der UNHCR-Sprecher erinnert an das Mandat, das die Weltgemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen gegeben hat. Our message as an organization that the world has mandated. Wir sind eine Organisation, die von der Welt beauftragt wurde, verzweifelte Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, zu unterstützen. Und wir machen unsere Arbeit im Interesse von allen Nationen in der Welt. Deshalb ist unsere Botschaft, Flüchtlinge sind Menschen. Sie können nicht als politischer Fußball oder zwischenstaatlicher Ping-Pong-Ball benutzt werden. In Afghanistan, so Baba Balak, habe die Weltgemeinschaft nun die Aufgabe, Solidarität zu beweisen und eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. 606 Millionen US-Dollar werden bis zum Jahresende gebraucht, meldet das Nothilfebüro der Vereinten Nationen vor der internationalen Geberkonferenz für Afghanistan kommenden Montag in Genf. Es geht um Frauen und Kinder, mahnt der Sprecher des Flüchtlingshilfswerks. Es geht um eine Bevölkerung, die schon so viel durchgemacht hat. 40 Millionen Menschen, die wir nicht sich selbst überlassen können.
Ein Beitrag von Katrin Hondl. Zu Gast im Dossier Politik ist Mitra Hashemi, die Präsidentin der Deutsch-Afghanischen Freundschaftsgesellschaft. Frau Hashemi, aus Ihrer Familie sind Menschen als Flüchtlinge über die ganze Welt verteilt, kann man, glaube ich, sagen. Wie schätzen Sie die Folgen der Taliban-Machtübernahme in Afghanistan jetzt ein? Werden weiter Zehntausende versuchen, Afghanistan zu verlassen? Oder haben die Menschen jetzt schlicht und einfach gar nicht mehr die Möglichkeit dazu?
Das ist richtig. Ich bin selbst als Flüchtling hergekommen und habe mehrere Jahre in Iran gelebt, in Deutschland, Schweden. Meine Familien sind auch weltweit verteilt und mussten irgendwo auf der Welt Schutz suchen. Sehr viele hoffen und wünschen, dass sie aus Afghanistan rauskommen, was tatsächlich in der nahen Zukunft nicht mehr passiert wird, weil Iran und Pakistan die Grenzen dicht gemacht haben. Und ein Flugverkehr existiert auch momentan nicht, weil die Taliban nicht in der Lage sind, einen Flughafen zu betreiben. Ich habe auch Angst um meine Verwandten und Familien, die noch in Afghanistan leben und wohnen. Die haben teilweise für die deutsche Regierung gearbeitet oder für Amerikaner. Sie haben sich auf Listen setzen lassen und E-Mails bekommen, dass sie abgeholt werden. Aber ist es nicht passiert, weil dann gab es diesen Terroranschläge, also die Anschläge auf Kabuler Flughafen, und dann wurden sie gebeten, nicht mehr zum Flughafen zu gehen. Und man weiß auch nicht mehr, was mit diesen Menschen passiert wird.
Wie geht es Ihnen persönlich, Frau Hashemi? Fühlen Sie sich, Sie leben jetzt 10 Jahre rund in Deutschland, nach wie vor jeden Tag als Flüchtling, als Geflüchtete, oder sind Sie hier angekommen?
Das kann man nicht so leicht beurteilen. Ich fühle mich gespalten, weil seit 3 Wochen bin ich eingebürgert und habe die doppelte Staatsangehörigkeit, Deutsch und Afghanisch. Und das ist ein sehr großer Schritt für mich, weil mein Leben lang war ich ein Flüchtling. Und ich dachte, wenn ich meinen Pass in der Hand halte, dann werde ich mich angekommen fühlen und denken, ja, hier ist mein Zuhause. Aber das ist leider nicht so. Genau als ich meinen Pass erhalten habe, fing ja diese Probleme in Afghanistan an, was mit dem Truppenabzug war und die Geschichte, die danach passiert ist. Und ich habe mich dennoch als Afghaner gefühlt und immer noch als Flüchtling.
Jeff Montrose, wie geht's Ihnen bei diesem Thema? Sie waren US-Soldat, leben jetzt als Amerikaner in Deutschland, haben hier mit Ihrer deutschen Frau Kinder. Neue Heimat Deutschland. Sie unterrichten an der Uni Eichstätt-Ingolstadt. Sie sehen sich wahrscheinlich nicht als Flüchtling im Wortsinn, aber Sie sind ja immerhin der US-Armee in gewisser Weise entflohen, sage ich mal. Wie ist das für Sie in der neuen Umgebung hier?
Ich würde mich auf keinen Fall als Flüchtling beschreiben. Ich meine, ich bin von meinen eigenen Dämonen geflogen, aber ich bin hier nach Deutschland gekommen, weil ich wollte hier bleiben. Und das wäre nicht fair gegenüber Leuten, die wirklich litten. Sie sind hier geflogen, weil sie, wenn sie irgendwo bleiben, wie in Syrien oder jetzt in Afghanistan, sie werden sterben. Und das kann ich nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Aber ich bin sehr gut hier in Deutschland angekommen, oder eher hier in Bayern wohne ich. Ich fühle mich sehr wohl hier. Aber das ist genau wie die Frau Hashemi hat gemeint, ist diese Spaltung, diese Identitätsfrage. Weil ich fühle mich immer noch als Amerikaner, weil ich bin wirklich auch kein Amerikaner mehr. Ich bin schon seit 20 Jahren nur 2-3 Mal wieder in Heimat gewesen. Und eigentlich meine Heimat ist jetzt hier in Bayern. So, aber wenn ich auf die Straße gehe, Leute merken nicht, dass ich komme von einem anderen Land, weil mein Vorfahren, die Großeltern, mein Großvater, die stammen aus Mecklenburg-Vorpommern, und so sehe ich wie ein Deutscher aus, bis ich anfange zu sprechen. Und dann meint Leute meistens, sie sind Niederlander oder sagt, ja, ich sage, ich bin Amerikaner. Aber ich fühle mich wohl, aber es ist immer noch diese Frage der Identität. Bin ich Amerikaner, bin ich Deutscher oder Bayer, Veteran, Zivilisten? Es ist immer eine, und das ist ein großes Thema, glaube ich, heutzutage sowieso. Für jeden Mensch ist der, wo fühle ich wohl und in welche, sozusagen in meine Haut, wie fühle ich wohl?
Versuchen wir Bilanz zu ziehen in diesem Dossier Politik. Persönliche Bilanz unserer beiden Studiogäste und politische, so schwierig das auch ist, das alles zu verbinden. Ist der Krieg gegen den Terror gescheitert, 20 Jahre nach dem 11. September 2001, den Anschlägen von New York und Washington? Das war unser Thema. Jeff Montrose, was Präsident Joe Biden zur Begründung des Afghanistan-Abzugs jetzt gesagt hat, bedeutet das große Militärinterventionen dieser Art, um Regime zu stürzen, um andere Länder nach westlichem, demokratischen Vorbild zu verändern, das wird es nicht mehr geben, nie mehr geben? Glauben Sie das?
Das ist schwer zu schätzen. Ich glaube, wenn man auf die Weltsicherheitslage anschaut für Europa und für Amerika, die ist enorm Druck jetzt in Richtung China. Das spielt meiner Meinung nach auch eine Rolle, warum jetzt die Typen sind aus Afghanistan rausgezogen.
Weil China als der große Konkurrent der
Zukunft. Ja, würde ich auch sagen. Weiß ich nicht, ob es so ein gewaltiger Konflikt kommen wird. Ich hoffe nicht. Aber ich würde das so sagen, nach 20 Jahren Einsatz in Afghanistan, ohne Wehrpflicht in Amerika und auch hier in Europa, das ist die Last von den Soldaten, das ist auf einen sehr kleinen Teil von der Gesellschaft getragen. Und die Frage ist, wenn die Gesellschaft sich mehr oder weniger interessiert, sich nicht mehr für diese Einsätze, dann ist es schwer, das immer wieder rechtfertigen. Auch wenn es, wie wir jetzt sehen, in Kabul und auf alle Afghanistan zu einem chaotischen, enormen Leid für die Bevölkerung dort, für die Leute, die aus Amerika und auch zum Beispiel aus Deutschland, es gibt keine große Mehrheit Leute, die sagen, okay, ich melde mich bei der Bundeswehr, ich will dann unsere Verteidigung in Hindukusch verteidigen. Das, man sieht das nicht.
Wir haben jetzt die Einsätze im Irak, in Afghanistan einer sehr kritischen Bilanz unterzogen. Gibt es, Jeff Montrose, aus Ihrer Sicht auch Interventionen, Kriege, die begründet erfolgreich waren aus US-Sicht? Sie waren ja selbst zum Beispiel auch im Kosovo, das war vor dem War on Terror, aber man könnte sagen, auf dem Balkan, Bosnien, Kosovo, da sind die USA zu Recht einmarschiert, haben eingegriffen, um immerhin Konflikte einigermaßen zu befrieden.
Ja, ich glaube, der Unterschied da mit im Balkan in den 90er war, dass dieser Krieg war schon ein paar Jahre unterwegs. Und die Akteure da in Bosnien, Herzegowina und dann später in Kosovo und Serbien, die haben schon lange, ein sehr lange blutiger Krieg gekämpft. Und dann in 1995, dann mit den Dayton Accords, als Präsident Clinton sind eingegriffen. Ich glaube, sie waren schon müde mit dem Kämpfen. Und so, es war leichter. Sie sind eingekommen und meine Kenntnis, es gab kein Widerstand gegen NATO-Soldaten, weder im Balkan oder auch in Kosovo. Das Problem meiner Ansicht ist, dass Kosovo, vor allem Kosovo-Intervention, war eine Art Präzedenzfall. Das sagt, wir konnten dann einmarschieren in diese Teil Serbien ohne Sicherheitsmandat und mit Gewalt.
Mandat des Sicherheitsrats.
Ja, das wurde nicht zugestimmt. Und auch bei den Amerikanern, das wurde auch nicht von dem Congress zugestimmt. Aber der Präsident, laut der War Powers Act von 1973, der dürfte das für 60 Tage Soldaten einsetzen.
Aber unter dem Strich würden Sie sagen, ein zumindest erfolgreicher Einsatz in mancher Hinsicht.
Ja, aber ob es erfolgreich ist wegen der Einsatz oder war Zufall, weil die Akteuren vor Ort waren schon müde mit Kämpfen, das ist schwierig zu beschätzen.
Mitra Hashemi, wenn Sie jetzt nach Afghanistan blicken und Bilanz ziehen, was hält junge Menschen, junge Männer vor allem in Afghanistan, in den Nachbarländern davon ab, sich Terrorgruppen anzuschließen? Was müsste passieren, um den ja zweifellos auch vorhandenen, ich sage jetzt Hass auf Amerika, auf den Westen zu lindern? Was müsste passieren, um Terror zu verhindern?
Ich denke nicht, dass es einen Hass auf Amerika oder andere westliche Gruppen gibt. Was ich zuletzt erlebt habe, ist, dass wir ein nationales Gefühl brauchen, dass wir alle zusammen aufstehen müssen und für uns selbst kämpfen. Niemand wird unsere Rechte verlangen und dafür aufstehen. Sie müssen Afghaner selbst alle sich zusammentun und wie schwer das ist, ihren Volkszugehörigkeitsgefühl beiseite legen und nur für ein einzig gutes, wahres Demokratie zu kämpfen. Und man kann schon jetzt sehen, dass eine Taliban-Regierung nicht das ist, was die Menschen verdient haben oder unter einem Taliban-Regime leben wollen. Ich denke, die westlichen Länder, vor allem Deutschland, kann Afghanistan und Afghanen nur unterstützen, indem man weiter humanitäre Hilfe leistet und guckt, dass das Land nicht runtergeht. Aber ein weiterer Einsatz wäre es nicht nötig und ich glaube auch nicht, dass man extra eine Handlung braucht, damit die jungen Männer nicht sich Taliban oder andere Terrororganisationen anschließen.
Das war unser Dossier Politik, 20 Jahre nach den Terroranschlägen von New York und Washington. Zur Frage, ist der Krieg gegen den Terror gescheitert? Ganz herzlichen Dank für Ihre Antworten auf diese Frage an unsere beiden Gäste, an Mitra Hashemi und an Jeff Montrose. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ralf Borchardt war am Mikrofon. Und hier noch ein Hinweis auf ein ganz anderes, großes historisches Thema, das sehr viel mit der Bundestagswahl in gut zwei Wochen zu tun hat.
Jetzt neu. Der Kanzlercast.
The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute?
Eine Podcast-Serie, die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt und warum sie bis heute wichtig sind.
Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Von Adenauer bis Merkel. Von der Westbindung bis wir schaffen das.
Es wäre doch komisch, wenn in dem Amt des deutschen Bundeskanzlers jemand säße, der wie eine Maschine funktioniert.
Ein Podcast über das wichtigste Amt in Deutschland und seine Geschichte. Und darüber, wie wir wurden, was wir sind.
Und nun noch eins. Sie meinen, die Wahl zum Bundestag ginge Sie nichts an? Sind Sie sich wirklich der Tragweite solcher Worte bewusst?
Den Kanzlercast gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt.